Eigentlich liegen Bedürfnisse dahinter, hinterm Nörgeln. Bedürfnisse, die wir so in dem Moment vielleicht selber gar nicht wahrnehmen, weil uns oberflächlich halt das auffällt, was der andere nicht gut macht, was uns am anderen stört.
Ich kaufe vielleicht was Teures ein und du fängst an zu nörgeln und sagst, hey, wie sollen wir unsere Rechnungen bezahlen, wenn du so teures Zeugs kaufst, was wir eigentlich gar nicht brauchen.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallo, herzlich willkommen zum Geliebtes Leben Podcast. Alles, was deine Ehe besser macht. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, das auch jeden von euch wahrscheinlich betrifft. Markus, wann hattest du denn das letzte Mal einen Stein im Schuh?
Ein Stein im Schuh? Wir haben hier einen Ehe-Podcast und du sprichst über Steine im Schuh. Also gut, das hat sicher ein Ziel. Ich hatte wahrscheinlich beim Herbst, beim Wandern irgendwo mal einen Stein im Schuh und das nervt. Also eigentlich sucht man die nächste mögliche Gelegenheit, um den Schuh auszuziehen und den Stein rauszumachen, weil der piekst bei jedem Schritt.
So, genau. Und so ist das mit den Nörgeleien, die wir einander so an den Kopf werfen. Oder Nörgeln ist eigentlich nichts Großes, ist was relativ Kleines im Ehealltag, aber voll ätzend. Es stört, es belastet. Und ums Thema Nörgeln soll es heute gehen.
Ja, aber da bist du ja Expertin fürs Nörgeln.
Ja. Wow. Genau, als Paartherapeutin bin ich selbstverständlich Expertin
fürs Thema Nörgeln. Ich wollte jetzt auf deine eigene Anschauung hinaus. Also gut.
Ja, das stimmt. Ich bin echt gut drin zu nörgeln. Und ich bemühe mich, es besser zu machen und es loszuwerden. Von daher auch heute sind wir wieder, wir müssen praktizieren, was wir predigen. Wir müssen selber lernen. Wir sind immer in dem, was wir hier euch weitergeben, natürlich auch Lernende. Wir müssen an uns arbeiten und merken, das sind Themen, die betreffen uns in unserer Beziehung natürlich genauso. Du bist übrigens auch nicht ganz frei von Nörgeleien.
Doch.
Weißt du warum? Weil Nörgeln ist eigentlich was an der Oberfläche, aber dahinter liegt was ganz anderes.
Was liegt dahinter?
Ja, dahinter liegt halt, dass wir eigentlich Gefühle haben, die uns unpässlich stimmen. Eigentlich liegen Bedürfnisse dahinter, hinterm Nörgeln. Bedürfnisse, die wir so in dem Moment vielleicht selber gar nicht wahrnehmen, weil uns oberflächlich halt das auffällt, was der andere nicht gut macht, was uns am anderen stört.
Okay. Ja gut, also was sind so klassische Nörgelsituationen? Nörgeln, weil die Ordnung gestört wird. Ich lasse was rumliegen, ich lasse was stehen und du sagst, oh, könntest du das mal bitte aufräumen? Und du lässt es immer stehen, das immer ist dann ein beliebter Begriff, du lässt es immer stehen und räumst es nie auf. Das ist doch zum Beispiel so ein Grundbedürfnis, oder?
Das ist so ein richtig gutes Beispiel für uns, weil ich tatsächlich ein Grundbedürfnis nach Ordnung habe und nach Ästhetik, weil ich es so gerne schön habe und sauber und aufgeräumt. Dann geht es meiner Seele irgendwie besser.
Ja, deswegen und hast du ja mich geheiratet.
Ja, genau. Und wenn dieses Grundbedürfnis gestört wird, durch das, dass jemand halt Sachen rumliegen lässt oder es chaotisch wird, dann komme ich aus meiner Balance und dann ärgert mich das und dann habe ich fast das Gefühl, du greifst mich an in meiner Persönlichkeit, ne? Und dann werde ich nörgelig, aber eigentlich ist es mein Bedürfnis dahinter, das nach Ordnung. Es gibt auch so Dinge wie, ich fühle mich vielleicht nicht wertgeschätzt, weil du auf was nicht eingegangen bist, was ich mir gewünscht hätte. Du kaufst was ein und bringst was anderes mit, als ich dir aufgetragen hatte zum Beispiel. Und dann nörgle ich und sage, also nie kannst du das einfach mitbringen, was ich dir auf den Zettel schreibe. Aber tatsächlich liegt dahinter, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich nicht gesehen in dem, was mir wichtig ist.
Mein Beispiel dieser Tage wäre, ich habe ein Bedürfnis nach Wärme. Und wenn ich in einem Raum bin und du kommst rein, du lässt die Türe offen und dann kommt es kalt rein. Und dann denke ich, da fühle ich mich nicht wertgeschätzt, dann denke ich, das ist doch der, egal ob ich friere und sterbe, das macht ja gar nichts aus.
Genau. Und dann nörgelst du Und ich merke, dass jetzt ist er echt schlecht gelaunt und du sagst, kannst du endlich mal die Tür zumachen? Anstatt, dass du mir einfach sagst, Susanne, mir wäre es so wichtig, dass die Tür zu bleibt, weil ich habe so ein Bedürfnis nach Wärme. Ich bin so durchgefroren. Tatsächlich hatten wir uns dann drüber unterhalten und ich habe gesagt, echt? Mir ist voll warm, weil ich war so am Schaffen und Treppe auf, Treppe ab. Mir war richtig warm und dir war einfach richtig kalt, weil du an deinem Schreibtisch gesessen hast.
Ich habe eine viel bessere Strategie. Ich schlag hinter ihr die Tür zu und hoffe, sie hört's und merkt die Botschaft, mach doch die Türe zu, wenn es von draußen kalt reinkommt. Aber es ist ja jetzt nur so ein Beispiel. Also auch das Thema Sicherheit kann was sein. Also angefangen von einer Haustüre, die nicht abgeschlossen ist, bis zu finanziellen Dingen. Du hast gesagt, ich kaufe was ein, da ging es jetzt um die richtige Wahl, aber manchmal kann das auch sein, ich kaufe vielleicht was Teures ein und du fängst an zu nörgeln und sagst, hey, wie sollen wir unsere Rechnungen bezahlen, wenn du so teures Zeugs kaufst, was wir eigentlich gar nicht brauchen.
Ja, aber merkst du, wie wir uns als Paare gegenseitig triggern und eigentlich steckt nochmal was ganz anderes dahinter und wir bleiben so an der Oberfläche, da kommt eine Emotion raus, eine Wut, ein Ärger und dahinter liegt eigentlich was Tieferes. Es kann auch was nicht so Tiefes dahinter liegen, nämlich zum Beispiel einfach so ein Grundbedürfnis wie ich brauche eine gewisse Wärme, ich bin gerade hungrig, dann werde ich manchmal nörgelig oder wenn ich zu wenig Schlaf hatte, werde ich nörgelig. Wir haben das, früher haben wir oft vorm Zu-Bett-Gehen gestritten, weil wir beide müde waren und wenn man dann anfängt, noch irgendwas auf irgendein Fass aufzumachen, dann fängt man an, sich anzumosern. Mhm. Also nicht nur streiten, sondern auch so grantig zu werden und zu nörgeln. Und PMS war auch manchmal so ein Thema, also wenn die Hormone gestört sind, Schmerzen können ein Thema sein, das uns zum Nörgeln bringt. Und merkst aber, wie tricky das ist, wie schwierig das ist, weil in dem Moment denke ich nur, boah, bist du bescheuert, wenn du mich so voll nörgelst, ne? wenn ich angemosert werde und immer und nie und alles. Und ich kann, in dem Moment ist mir dann auch verwehrt, dein Bedürfnis zu sehen, Mensch, der ist gerade echt erschöpft oder der hat gerade echt so Rückenschmerzen, das nagt so an ihm und es zehrt und eigentlich bräuchte er von mir aufgebaut zu werden und nicht, dass ich ihn annörgle, auch dass ich zurücknörgle. Und da sind wir jetzt nämlich am nächsten Punkt.
Ich denke, das muss man sich bewusst machen, dass dann, wenn genörgelt wird, man tatsächlich manchmal selber nichts dafür kann. Also man wird angegriffen, du machst was nicht richtig und so weiter und stellt dann fest, es stimmt vielleicht, dass ich was nicht richtig mache, aber der Grund dafür, dass du jetzt losschießt, liegt daran, dass bei dir selber irgendwas gerade nicht in Ordnung ist. Schlafmangel, Schmerzen, was gerade so genannt wurde. Und da ist es schon, das ist eine höhere, eine Kunst wäre vielleicht übertrieben, aber das ist was, wo man dann sagen muss, okay, sie greift mich zwar gerade an, aber sie meint mich nicht wirklich, sondern sie hat selber was Ungestilltes, sie hat selber ein Problem und eigentlich sollte ich ihr dabei jetzt helfen, anstatt zurückzuschlagen oder ihr komplett aus dem Weg zu gehen.
Das ist der Punkt, wo du immer mal wieder sagst, es hat lange gebraucht, bis du kapiert hast, dass wenn ich meine Stacheln ausfahre, dass ich dann umarmt werden möchte. Ich fand das total spannend. Ich weiß gar nicht, habe ich das hier schon mal erzählt, aber ich hatte so ein Fernstudium bei Team F gemacht, Fachreferentin für Erziehungsfragen. Und da gab es die Aufgabe, man soll sich mal eine Woche lang oder einen Monat lang supervidieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber man soll. Und ich dachte immer, ich bin die Ermutigerin par excellence. Also ich kann so gut ermutigen. Ich bin so lieb zu allen. Und dann habe ich darauf geachtet, wie viel ermutige ich und wie viel kritisiere ich. Und ich war echt schockiert, weil mir so bewusst wurde, dass ich so oft euch alle, also dich und auch unsere Kinder, angenörgelt habe und Unzufriedenheit geäußert habe. Es war nicht gut.
Okay, wenn ich selber in den Nörgelmodus komme und man spürt es ja oft schon, na, jetzt bin ich schlecht drauf, jetzt fange ich an zu nörgeln, dann wäre es doch sinnvoll, jetzt auch infolge dieses Podcasts ein bisschen rumzudrehen, zu sagen, was kann ich denn stattdessen tun? Ich merke, es ist was unstimmig. Ich lasse es so raus, dass ich an dir rumnörgle. Was wäre eine Alternative, die besser funktionieren kann?
Ja, in dem Moment ist es halt gut zu hinterfragen, was ist eigentlich mein Bedürfnis. Also kurz innezuhalten und zu überlegen, was steckt jetzt für mich persönlich dahinter? Warum werde ich jetzt so motzig? Warum kritisiere ich den anderen? Ist es, den anderen kritisieren ist immer ein, ich stelle mich auf eine Stufe über dir, ne? Und schaue von oben auf dich herab und sag dir, wie dumm du bist oder wie schlecht du was gemacht hast. Sich auf Augenhöhe stellen und zu überlegen, was steckt bei mir dahinter, was steckt vielleicht auch bei dir hinter deinem Verhalten. Und zu überlegen, Mensch, wahrscheinlich hast du dir nicht viel dabei gedacht, als du was hast rumliegen lassen. Aber jetzt ist es wichtig, dass ich überlege, was ist eigentlich mein Bedürfnis. Ich habe das Bedürfnis nach Ordnung und es ist auch berechtigt, das darf ich haben. Ne? Das ist nicht so, dass ich das wegignorieren muss. Jetzt kann ich überlegen, muss ich an der Stelle großzügiger sein, weil ich vielleicht sehe, du hast gerade eh zu viel um die Ohren, kannst nicht auch noch auf jedes Papierchen achten, das hier rumliegt. Oder darf ich dir sagen, du, ich habe echt so ein Bedürfnis nach Ordnung. Ich wünsche mir, dass du das auch respektierst und mir da entgegenkommst.
Und in der Formulierung ist jetzt auch der Unterschied zum Angriff, zu sagen, ich habe so ein Bedürfnis nach Ordnung. Das muss ich mir als Ehemann anhören und sagen, okay, sie braucht es, da sollte ich ihr entgegenkommen. Oder auf so einen Satz wie, statt du hörst mir nie zu, ja, was auch so ein Pauschalvorwurf ist, mal in die Formulierung reinzukommen, ich sehne mich so danach, dass du mir zuhörst, ich sehne mich nach Aufmerksamkeit, gesehen werden, haben wir schon oft drüber geredet, eines der großen Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben. Das kann man dann ein bisschen rumdrehen. Also ich denke, wenn man diese Selbstwahrnehmung stärkt, hat man echt schon einen Schlüssel in der Hand. Also es fängt bei diesem Grantigsein an, was du vorher über unsere Müdigkeit am Abend gesprochen hast, dann muss man da halt auch sagen, hey, wir machen hier einen Cut, wir reden da jetzt nicht mehr drüber. Ich bin zu müde.
Ich gehe ins Bett.
Ich gehe ins Bett.
Und sorge für mich. Oder ich esse jetzt erstmal was, bevor ich wieder hier mit allen unleidlich rede. Ne? Ja.
Was sind denn eure Trigger? Überlegt mal, wo ihr in großer Gefahr seid, ins Nörgeln zu geraten. Versucht euch mal auch in den anderen reinzudenken, wie das bei ihm, bei ihr ankommt, wenn ihr da rummosert und rummotzt. Denn die nächste Erfahrung ist, dass auf Nörgeln nicht immer Empathie und Verständnis kommt, nach dem Motto, du Arme, da habe ich dir aber gar nicht wohlgetan, sondern dass sich das Ganze irgendwie hochschaukelt. Dass es zur Eskalation kommt.
Genau, es gibt sowas wie eine Nörgelspirale oder Konfliktspirale, in die man dann reinrutscht. Weil es ist so unangenehm, vom anderen so von oben herab behandelt zu werden und angenörgelt zu werden oder ausgeschimpft zu werden. Das ist auch eine Erfahrung, die die meisten von uns in sich tragen, oder? Wir sind früher als Kinder ausgeschimpft worden, manchmal vielleicht sogar zu Unrecht. Und das hat eigentlich bewirkt, dass wir wie so eine innere Mauer, wie einen Schutz aufbauen müssen. Und in dem Fall, es wird sofort mein innerer Schutzmechanismus getriggert. Ich muss mich zur Wehr setzen. Und viele tun das dann, indem sie zurückschießen. Ganz einfach. Ich muss mich rechtfertigen. Ich muss mich rausreden. Und das ist dann natürlich am einfachsten, indem ich dir sage, was du dafür nicht richtig machst. Ja. Oder indem du mir dann zum Beispiel sagst, oh, du immer mit deinem Ordnungsfimmel, kannst du einfach mal 5 Grad gerade sein lassen.
Ja.
Wobei es passt bei uns nicht ganz, weil du liebst Ordnung auch.
Ja, aber nicht so.
Ja, aber oder stell dich nicht so an oder irgendwas, man oder wow, was bist du wieder für ein Sensibelchen und pum, Punkt, hat man den anderen zurückgenörgelt und auch der hat dann wieder einen Grund, wieder zurückzuschießen und so kommt man da nicht raus, ist klar, oder? Das leuchtet eigentlich jedem ein. Von daher, was ist die Lösung?
Also die Lösung ist einerseits, wenn man spürt, da taucht was auf, da keimt irgendwas, möglichst früh die Stopptaste zu drücken, möglichst früh zu sagen, so machen wir nicht weiter. Das kann auch wirklich sein, dass man sagt, lass uns mal kurz auseinander gehen, also in verschiedene Räume oder so, dass was kommt. Und meiner Meinung nach ist eines der Schlüssel dazu, dass man in der Situation, und das sollten beide machen, sich wirklich aktiv in den anderen hineindenkt. Okay, also wenn ich angegriffen werde, dass ich sage, was steckt dahinter? Es könnte sein, wenn wir bei dem Ordnungsthema bleiben, dass ich in letzter Zeit wirklich sehr unordentlich war, wenn ich das jetzt von außen betrachte oder aus Ihrer Perspektive betrachte, dass ich dann sagen muss, ja, ich muss da echt besser werden, es ist ihr wichtig und es ist bei uns auch viel schöner, wenn es ordentlich ist. So. Und auf der anderen Seite, die Person, die nörgelt, muss sagen, was löse ich eigentlich aus in dem Moment, wo ich so mit meinem Partner rede? Und kann ich das anders sagen? Kann ich es freundlicher sagen? Muss ich es immer sagen? Also wenn man ineinander sich versetzt in die Lage des anderen, sind die Chancen zu deeskalieren gleich viel größer, oder?
Ja, unbedingt. Und das ist tatsächlich ein bisschen hohe Kunst, aber und ist auch was, wo wir auf dem Weg sind, aber es ist was, was sich lohnt. Und ich finde tatsächlich, also ich sehe, dass viele Menschen ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht so kennen oder da gar nicht so den Zugang haben und dann eben oberflächlich unausgeglichen sind und auch manchmal unkontrolliert, weil sie gar nicht wissen, was brauche ich eigentlich im Inneren. Ich bräuchte jetzt Ruhe, ich bräuchte jetzt den Rückzug oder ich brauche, oder manche trauen sich auch nicht dem anderen zu sagen, was ihnen wichtig ist. Die fühlen sich selbst so minderwertig oder sind so im Minderwert, dass sie nicht sagen können, du, für mich ist es wichtig, gesehen zu werden. Für mich ist es wichtig, dass ich deine Aufmerksamkeit habe. Wenn du hier auf dem Handy daddelst, das war letztes Mal unser Thema, dann fühle ich mich nicht gesehen und es macht mir Not. Dann falle ich ganz tief, bitte hilf mir da, indem du mir Aufmerksamkeit schenkst. Und das darf man darf seine Bedürfnisse äußern. Also wenn das in einer Liebesbeziehung nicht möglich ist, du liebe Zeit, wo sind zwei hingekommen? Das muss man lernen und dazu muss man bereit sein. Und das finde ich auch so schön, das fällt mir auf, dass wir das zunehmend können, dass wir zunehmend uns auch trauen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen oder ins Fühlen zu kommen und nicht nur im Funktionieren zu sein miteinander. Und das zuzugestehen, dem anderen dann auch das Bedürfnis mitzuteilen und dem anderen eben auch nicht immer dann die böse Absicht zu unterstellen, das hilft.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass manche da gar keinen Zugang zu sich selber haben, dass sie ihre Bedürfnisse möglicherweise gar nicht kennen. Dann ist es natürlich schwierig. Also ich verfalle in Nörgelmodus. Der Grund liegt in mir selber, weil ich ein Bedürfnis habe. Aber du sagst, ich habe keinen Zugang dazu. Frage an die Therapeutin, wie finde ich Zugang dazu, damit ich mich da auch selber ein bisschen besser einschätzen oder analysieren kann?
Also Ich könnte als Partnerin, also natürlich ist es erstmal deine eigene Aufgabe, aber ich könnte als Partnerin fragen, es ist schwierig, wenn du mich angegriffen hast, ist nicht so einfach, dich dann zu fragen, sag mal, was brauchst du eigentlich? Aber es kann ich, wenn ich dich in den Arm nehme oder wenn ich auf dich zugehe und sage, du, jetzt hast du mich gerade echt runtergeputzt oder du hast mich gerade echt klein gemacht. Was brauchst du eigentlich? Was schwingt gerade in dir?
Aber der Satz zu dir zu sagen, jetzt hast du mich runtergeputzt, ich glaube, du kriegst wieder deine Tage, das wäre nicht so hilfreich.
Der ist nicht so hilfreich, das haben wir auch schon mal gesagt. Allerdings, was kann ich für dich tun, was bräuchtest du oder was würde dir gut tun, kann helfen. Und dass man selber überlegt, dass man wirklich in sich geht und überlegt, Mensch, was ist eigentlich mein dahinterliegendes Bedürfnis in diesem Moment? Vielleicht auch, an was erinnert mich diese Situation? Du hast einmal, ich erinnere mich, ich glaube, es war sogar hier im Podcast gesagt, da habe ich mich gefühlt wie der kleine Junge, der von der Mama geschimpft wird. Und dann ist dieses Bedürfnis quasi, ich möchte respektiert werden dahinter. Also dem kann man auf den Grund gehen, indem man überlegt, was ist das Gefühl, das in mir jetzt gerade tatsächlich getriggert wird. Und ich sage immer, die Gefühle, die sind echt legitim. Also wenn dich was wütend macht an meinem Verhalten, das ist legitim, dass du das dann auch wahrnimmst und überlegst, Mensch, wo kommt diese Wut jetzt her? Warum fühle ich die? Die hat irgendeinen Grund. Da gibt's was in dir, was das berechtigt.
Ja.
Und dem auf den Grund zu gehen. Also eben auch da würde ich sagen, manche brauchen vielleicht da therapeutische Hilfe, um ihre eigenen Bedürfnisse gelten lassen zu dürfen und wahrzunehmen. Weil manche Leute haben das echt erlebt, dass sie als Kind immer wieder gesagt gekriegt haben. Also bei Lotta zieht um von Astrid Lindgren gibt es diese geniale Geschichte, wo die Lotta sagt, nein, ich will den blöden Pulli nicht anziehen, der Pulli kratzt. Und die Mutter sagt, Quatsch, der kratzt doch nicht, zieh den Pulli gefälligst an. Und dann schneidet sie Löcher rein dann macht sie eben diesen aggressiven Akt, um sich da zu verwehren. Aber wenn du immer wieder gesagt kriegst, du bist falsch mit deinen Gefühlen, stell dich nicht so an oder ein Junge weint nicht oder sowas, dann gewöhnst du dir an, deinen Gefühlen Bedeutung zuzumessen. Mhm. Und machst eben da auch eine eigene Schutzmauer oder eine Abhärtung gegen das, was du selber fühlst. Und da wieder einen Zugang zu kriegen und innerlich weich zu werden, ist so kostbar für eine Paarbeziehung, weil es so viel schöner ist, wenn man sich auf einer tieferen Ebene begegnen kann und auch mit diesen vermeintlichen Schwächen oder vermeintlichen schweren Seiten, die man in sich trägt, auch einander Anteil zu geben.
Der Schwabe würde jetzt natürlich sagen, nicht nörgeln, das ist schon die Höchstleistung, die du in der Ehe bringen kannst. Wir glauben, das reicht nicht. Du musst dem Nicht-Nörgeln auch noch was Positives entgegensetzen.
Voll.
Und da werben wir sehr dafür, dass wir die positiven Dinge benennen, dass also das Lob, das Wertschätzen, das was Positives sagen, dass das eindeutig die Überhand hat in der Paarbeziehung. Und darüber wollen wir jetzt kurz reden. Wie können wir denn diese positiven Nachrichten in unserem Beziehungsalltag verstärken?
Es gibt ja unterschiedliche Ansichten oder unterschiedliche Studien, Forschungsergebnisse dazu, wie viel Lob braucht jemand, damit eine Kritik verkraftet wird, damit die Kritik neutralisiert wird. Wir haben immer wieder erlebt, wenn wir in irgendwelchen Veranstaltungen waren oder so, wenn wir eine Kritik kriegen, dann trifft die uns viel stärker als die 10 Lobe, die wir vielleicht gekriegt haben. Aber wenn wir dann gelobt werden von anderen Menschen, dann hilft es uns, dass es uns irgendwie in der Balance hält. Wenn du mich kritisierst für was, dann trifft mich das tief. Das muss ich schon sagen. Das geht mir nach, das verfolgt mich. Und in der Forschung gibt es die sogenannte Sandwich-Technik, die sagt, eine Kritik soll in 2 Lobs verpackt sein oder in 2 anerkennende, wertschätzende Bemerkungen. Aber es gibt zum Beispiel auch die 7:1 Lobkritikwaage, die sagt, eine Kritik muss mit 7-mal Loben aufgewogen werden, damit sich das die Waage hält. Und eigentlich wollen wir ja positiv gestimmt sein, also noch mehr Lob. Wir brauchen auf jeden Fall das Gegengewicht. Und es muss mehr sein als das, was an Kritik kommt. Und in vielen Paarbeziehungen ist es so, dass sehr viel Kritik kommt. Mhm. Wie gesagt, als ich mich selbst supervidiert habe, eine Zeit, also mich selbst beobachtet habe, war ich geschockt, wie viele negative Äußerungen von mir im Laufe eines Tages auch kommen. Also einfach Bemerkungen wie, wie sieht's denn hier aus oder hast du das echt noch nicht gemacht oder kannst du nicht mal. Und das sind die kleinen Steinchen im Schuh, die mit der Zeit das Gefühl geben, mit mir ist was nicht richtig. Es ist echt ungemütlich hier in dieser Beziehung. Und wir wollen es einander doch schön machen und gemütlich, dass wir uns wohl und geborgen fühlen und sicher. Und dafür brauchen wir Lob. Und da kann man ganz bewusst sich auf die Suche machen und überlegen, wie kann ich dir heute zeigen, dass ich sehe, was an dir wertvoll ist?
Daraus sollte man vielleicht eine Grundhaltung machen oder eine Challenge. Wir nennen das hier mal die Lob-Challenge, dass du eine Woche lang aufschreibst, jeden Tag am Abend oder zwischendrin, was gibt's zu loben? Was hat er oder sie gut gemacht? Was finde ich richtig super? Da fallen dir dann vielleicht auch Kleinigkeiten auf, die selbstverständlich sind und du kannst sie als selbstverständlich nehmen oder du kannst sagen, das ist wirklich klasse, dass du jetzt, wenn wir mal die Ordnung nehmen, dass du immer unseren Windfang aufräumst. Das könnte auch das Auto sein, wo er sagt, danke, dass du es innen putzt, danke, dass du immer dafür sorgst, dass es fahrbereit ist und der Tank oder die Batterie voll oder was auch immer. Und das sind so die alltäglichen Dinge, wo man dann schon mal ein Lob loswerden kann. Und das kommt dann also gezielt beabsichtigt und das ist gut, weil die Kritik, die kommt oft so aus dem Bauch raus und sie schießt dann quer und schadet der Beziehung.
Boah, und das ist so wertvoll. Das erlebe ich immer wieder in der Paartherapie, wie die Gesichter aufgehen und die Herzen natürlich dahinter aufgehen, wenn einer dem anderen sagt, was er an ihm schätzt. Und man könnte dann zum Beispiel am Wochenende sagen, Samstagabend oder Sonntag, komm, jetzt setzen wir uns zusammen und lesen uns vor. Das habe ich an dir heute, diese Woche gesehen, was gut war. Ich kenne eine Frau, die hat ein ganzes Jahr lang Tagebuch geführt und jeden Tag etwas Liebes, was sie an diesem Tag mit ihrem Mann erlebt hat, irgendwas, wo sie ihn für schätzt, aufgeschrieben und hat ihm das dann nach einem Jahr zum Geburtstag geschenkt.
Oh.
Ich habe das leider, ich wollte das echt auch mal machen, aber ich finde, das ist schon herausfordernd. Ich bewundere diese Frau dafür. Aber wir stehen jetzt dann am Anfang eines neuen Jahres, tatsächlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Vielleicht möchte jemand von euch diese Challenge antreten und sagen, ich schreibe für meinen Schatz ein Jahr lang auf, was ich an dem toll finde.
Ja, und man kann auch selber mal darüber reden oder selber mal sagen, du, was bedeutet mir echt viel, dass du siehst, was ich mache, dass du mich dafür gelobt hast, dass du mir gedankt hast. Auch das kann ja hilfreich sein.
Ja.
Wir erwarten immer so, dass alles funktioniert und der andere schon alles richtig macht. Das tut er nicht, das kann er auch gar nicht. Und dann aber, ja, in der Wirtschaft sagt man, wir wollen den Mitarbeiter nicht beim Fehler machen, beim Versagen erwischen, sondern wir wollen ihn dabei erwischen, dass er die Sachen richtig macht und ihn loben. Das machen manche Vorgesetzte und das ist auch hilfreich, weil genörgelt wird auch sonst im Leben viel.
Ja.
Und dann, dass jemand kommt und sagt, boah, wie du das gemacht hast, sehr gut, ausgezeichnet, 3, 5, 7 Sternchen dafür, das hilft doch schon weiter.
Ja. Falls ihr diesen Podcast gemeinsam anhört, was wir immer wieder hören, dass Paare das tun, anhören oder anschauen, dann könntet ihr jetzt auch ein Gespräch darüber führen, wie fühlst du dich respektiert? An welche Situation erinnerst du dich, wo du echt gemerkt hast, da hat der andere dich respektiert? Da war das so, dass du aufgelebt bist letztlich. Und was macht es mit dir, wenn der andere dich kritisiert? Was tut dir besonders weh? Also das kann man nur, wenn man das gemeinsam vereinbart hat, dieses Gespräch in der Weise führen. Aber ganz grundsätzlich finde ich, dass du, es gibt ja auch so Menschen, die haben das Gefühl, ich kann nichts recht machen, über mich wird immer geschimpft. Dann kannst du deinen Schatz echt mal da auch zur Rede stellen und ansprechen und sagen, du, mir macht es echt viel aus, wenn ich von dir immer so, nicht immer, Entschuldigung, mir macht es echt viel aus, wenn ich von dir so runtergemacht werde.
Mhm,
und das möchte ich nicht mehr.
Und wenn ihr es konkret haben wollt, dann macht doch einfach für die nächste Woche eine nörgelfreie Challenge. Also wir schütten euch jetzt zu mit Challenges. Eine Woche kein Nörgeln. Könnt ihr euch verabreden? Könnt ihr sagen, machen wir beide? Wenn das schon für euch im Moment schwierig ist, dann mach du es alleine. Sag, ich kann zwar angenörgelt werden, aber ich werde die nächsten 7 Tage nicht nörgeln und wenn ich mich dabei erwische, dann beiße ich mir auf die Zunge und vielleicht erinnere ich mich dran mit einem Post-it irgendwo oder einem Hintergrundbild oder was ja auf dem Handy, dass ich immer wieder dran erinnert werde. Von mir kommt keine Nörgelei in dieser Woche. Mal sehen, was passiert.
Ja, das wäre super, weil die Steinchen im Schuh, die sind ätzend und wenn es viele sind, dann ist der Schuh absolut untauglich. Wir wünschen euch, dass ihr eine nörgelfreie Beziehung oder eine möglichst nörgelfreie Beziehung bekommt, dass ihr Kritik angemessen zu äußern lernt und dass ihr auch lernt, eure Gefühle, die dahinter liegen, einander mitzuteilen. Das wäre großartig.
Das wäre super. Ein Wow der Woche. Liebe Susanne, es gibt ja Menschen, die glauben an die wahre Liebe. Und der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, hat eine Umfrage gemacht und es sind immerhin 22.000 Leute daran beteiligt gewesen. Und die Frage an dich ist, was schätzt du, wie viele Leute, wie viel Prozent der Bevölkerung glaubt an die wahre Liebe?
Also sehnen tun sich, glaube ich, alle danach. Jeder möchte die wahre Liebe finden. Aber wer glaubt daran? Vielleicht die Hälfte?
Also nach dieser Umfrage waren es 79%. Das hat mich überrascht. Das hätte ich auch niedriger eingeschätzt. Stark. Also 4 von 5 sagen, sie glauben an die wahre Liebe. Wir beide glauben auch an die wahre Liebe, aber vielleicht ein bisschen anders, als es viele tun. Für viele ist es ja ein Verständnis von, die fällt vom Himmel. Da draußen läuft der Mensch rum, der für mich bestimmt ist, der Soulmate, der Seelenverwandte und so weiter. Und wir glauben das nicht, sondern wir glauben, dass ihr einander die wahre Liebe werden könnt. könnt. Dazu habt ihr selber viele Möglichkeiten, was dafür zu tun. Deswegen gibt es auch diesen Podcast und unsere Bücher und was wir bloggen und so weiter. Aber das ist ein lebenslanger Prozess. Allerdings ein Prozess, von dem wir denken, also du kannst eigentlich nirgends besser investieren als in deine Liebesbeziehung. Du hast so viele Vorteile davon. Und in diesem lebenslangen Prozess entdeckt man immer wieder,
da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat.